Backstage-Bier Folge 16. Die erste Folge im neuen, vielversprechenden Jahr 2021. Ich starte direkt mit einer NRW-Folge. André Sinner ist heute mein Gast. Andres Musik kann man irgendwie beschreiben mit einer Mischung aus trinktauglichem Irish Folk und Punkrock. Seine erste Platte Kommen und Gehen hat mich damals total geflasht. Lief eine ganze Weile auf Heavy Rotation bei mir. Auf jeden Fall ein ganz großer Tipp. Hört euch das Ding mal an. Und ich freue mich auf ein entspanntes Gespräch heute mit ihm über sein neues Charity-Projekt Loud for Kids, über Musik und über Whisky.
Ja, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Nehmen wir jetzt direkt auf. Ich schütte mir gerade noch was zu trinken.
Das Geräusch, das nehme ich eigentlich immer mit auf. Also das ist ja das Schönste eigentlich immer an den Gesprächen, finde ich.
Na danke.
Das ist ja auch viel Lob. Nein, das ist ja. Ich mache das ja nur, um regelmäßig mich auszuklinken und Alkohol zu trinken im Keller. Das ist der Grund dahinter.
Das kenne ich.
So, jetzt war ich auch mal hier.
So, was trinkst du denn?
Ja, alkoholfrei tatsächlich. Störte Birka Atlantic Ale, aber in alkoholfrei.
Das kenne ich, das ist cool. Die haben geile Sorten.
Erstmal haben die richtig gute Sorten. Ich sage das immer öfter, damit ich mal irgendwann von denen endorsed werde.
Das ist wirklich geil. Die haben auch ein geiles Ale und die haben auch ein cooles Weizen, dieses Bernstein-Weizen oder wie das heißt. Echt geile Sachen da.
Ja, und vor allem, also dieses Atlantic Ale alkoholfrei schmeckt auch wirklich nach einem Bier.
Das schmeckt tatsächlich nach einem Bier, ja. Das kann man von den meisten alkoholfreien Pilsnern bis auf wenige Ausnahmen nicht behaupten.
Nee, wirklich nicht. Also.
Wobei, aus der Stadt, aus der du kommst, ist Duisburg, ne?
Ja, sage ich jetzt
da
mal.
Da gibt es eins der ganz wenigen guten alkoholfreien Biere, Königspilsner. Das kann man echt trinken, weil das ist irgendwie sehr herb.
Das. Genau, da ist auf jeden Fall noch irgendwie Hopfen zumindest da.
Genau. Resthopfen.
Aber ich garantiere dir, bei dem Atlantic Ale alkoholfrei, wenn du das in einer Reihe von Ales trinkst, in der Kneipe und jemanden hinstellst, der merkt das nicht, dass das kein Alkohol
ist. Nee, das ist genial. Das ist super. Das kann man echt gut trinken. Aber warum denn alkoholfrei? Ist das jetzt, also ich habe jetzt kürzlich noch von dir Content gesehen, wo du, nehme ich mal an, nicht alkoholfreie Getränke verzehrt hast.
Das stimmt, ja. Und also ich mache es generell gerne mal im Januar alkoholfrei, bin ich ja auch nicht der Einzige. Und dieses Jahr kann man es ja auch machen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass die Kneipen leiden darunter. Also vom Content her, mir ist es andersrum letztens aber auch tatsächlich aufgefallen. Ich habe, ich glaube, auf 99% meiner Instagram-Bilder zum Beispiel mindestens ein Bier in der Hand. Und es gibt auf jeden Fall das ein oder andere Video von mir nach dem ein oder anderen hochprozentigen Getränk zu finden. Und das kippt schon so langsam. Also ich werde tatsächlich gefragt, ob ich, nicht, ob ich da ein Problem hätte.
Ob du ein Thema hast.
Sondern, ich wurde letztens wirklich gefragt, da haben wir uns, ich mache so mit so einer Pokerrunde mit. Schöne Grüße an die Jungs, wenn die zuhören. Und da wurde ich tatsächlich gefragt mit zu meinem normalen Job, ob das denn bei der ganzen Sauferei noch gehen würde. Und ich denke,
okay.
Das denkt man also von mir.
Ja, krasse Sache. Also, was hast du geantwortet?
Ich musste lachen, tatsächlich. Es geht mit und ohne. Ja.
Und wie lange hast du das jetzt vorzumachen? Hast du ein Ziel oder
guckst du mal? Also, auf keinen Fall das Jahr jetzt oder so, ne? Auf jeden Fall Januar und dann mal schauen, habe ich gesagt danach. Das ist ja, ich habe tatsächlich im letzten Jahr auch mal angefangen, bei den paar Konzerten, die es ja dann auch irgendwie im Sommer gab, selber mal zu fahren, ganz neue Erfahrung. Und dann trinkt man ja zwangsläufig nichts als verantwortungsbewusster Mitmensch. Und das ist auch gar nicht so schlecht, ne? Tatsächlich, muss man sagen. Also gerade beim Musikmachen, bin ich schon eigentlich auch mit dafür bekannt, dass ich da ordentlich mittrinke. Ich mache ja auch viel Kneipenmusik, sag ich mal. Und da weiß man selber am Ende oft nicht, wie der Abend jetzt eigentlich gelaufen ist. Also für einen selber immer gut, aber so ganz genau.
Man erlebt so einen Abend ganz anders, wenn man komplett nüchtern bleibt.
Definitiv.
Also definitiv. Einfach andere Dinge und also wahrscheinlich passieren ähnliche Dinge, aber man erlebt sie ganz anders. Und man hat vor allem die volle Erinnerung dran. Man kann anderen von dem Abend erzählen, ohne dass die irgendwie was abziehen müssen davon, von dem, was du erzählst. Ich finde es auch interessant und kann man mal einstreuen, solche Abende auf jeden Fall.
Also ich finde vor allem, also man muss ganz klar sagen, man lacht definitiv viel weniger. Das ist so. Also so eine, echt? Ja, würde ich schon sagen. Also ich meine, Alkohol hat ja auch eine Funktion als Droge, so, ne? Dann lacht man halt und ist gesellig. Aber andersrum führt man halt wesentlich vielleicht klügere Gespräche, wenn man nichts getrunken hat.
Das wäre dann der Part nach dem Auftritt. Was ist denn, wenn du jetzt mal einen Auftritt so vergleichst mit und ohne Alkohol? Ich nehme mal an, du konsumierst doch ab und zu mal auf der Bühne ein Bier.
Also zum einen trinke ich ja auch gerne Whisky. Oder vor allen Dingen in erster Linie Whisky.
Das habe ich neulich auch gesehen. Ich habe dich Whisky trinken schon gesehen. Also in diese längere YouTube-Session da neulich. Das war Whisky, oder?
Das war Whisky, ja. Das war Whisky. Nicht nur einer.
Das war auch schön dynamisch. Und das war kurzweilig. Man konnte sich das wirklich bis zum Schluss angucken. Also
ich musste tatsächlich sagen, ich habe mich manchmal selber nicht mehr verstanden. Ich habe so den Ruf, also ein guter Freund von mir, der sagt immer, ich soll lieber singen, dann wird er wenigstens verstehen, was ich sage, dass ich manchmal ein bisschen nuschel.
Du fängst auch schnell an zu leilen, wenn du Alkohol trinkst, aber wenn du singst, dann kannst du dich noch gut artikulieren. Wenn das so ist, dann kenne ich das. Das ist bei mir genauso.
Ja, ich sag mal, nicht schlechter. Ob das jetzt dann gut ist, sei dahingestellt. Aber wahrscheinlich ist es dann langsamer, würde ich sagen. Also ich habe festgestellt, wenn ich so spreche, dass es für mich klingt, als hätte ich einen Schlaganfall gehabt, ist das für die meisten Leute vollkommen okay.
Ja, das war, was war das neulich für eine Aktion, wo du da den Whisky getrunken hast? Das war auch ein Podcast, oder? Mit Kamera war das auf jeden Fall.
Ja, es war so ein YouTube, nennt man das auch Podcast, ich weiß nicht, Videocast, Reverend Samson TV, ist auch so ein Rock-Kanal, und da haben wir uns, ich glaube, 4 Stunden unterhalten, tatsächlich, und daraus sind dann so 2 Stunden Material geworden. Hinten dran sind ein paar Outtakes, die sind tatsächlich auch sehr, sehr lustig. Und wir haben auch sehr, sehr viel gelacht, wirklich, also, das war wirklich ein sehr schöner Abend, so mitten auch im Corona-Jahr tatsächlich ja auch, wo man ja nicht so viele gesellige Abende dann wirklich auch hatte. Und wir sind auch danach noch weiter da geblieben und haben
weitergezogen.
Ja, wir haben uns gegenseitig dann Musik vorgespielt, irgendwie so, das muss man hören, so wie man das mal so macht, ne? So Abende gibt's ja, die kommen dann irgendwie immer seltener vor, aber dann kann man sich ja auch festbeißen. Und das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Und dann habe ich, ich will ja seit Jahren selber YouTuber werden quasi. Also hauptberuflich Influencer ist so mein Traum. Und zusammen mit dem Whisky-Kanal.
Echt?
Naja, also ich habe immer ganz tolle Ideen. Die hören sich dann für mich selber im Kopf an einem Abend hervorragend an. Und
gibt's den schon, den Kanal?
Den Kanal gibt's schon, Whisky-Kumpel heißt der auch. Da passiert aber auch nichts. Also außer eine Ansage gibt es, die haben wir nach dem Interview aufgenommen.
Also aber dann wird's ja mal Zeit, oder? Ist ja natürlich jetzt schwierig gerade in deiner Abstinenzphase das Ding hochzuziehen, oder? Das ist nicht authentisch dann.
Ich habe tatsächlich jetzt eine Werbung für alkoholfreien Whisky gesehen. Das scheint es alles zu geben inzwischen. Irgendwie alkoholfreien Gin gibt's wohl.
Den gibt's ja.
Also habe ich noch nie probiert. Ich weiß nicht, ob ich das mal aus Scheiß mache irgendwie.
Das kann man tatsächlich trinken, das Zeug. Also es hat jetzt nicht unbedingt viel mit Gin zu tun. Aber also ich glaube, wenn man jetzt noch nicht so die Gin-Erfahrung hat, dann kann man es einem schon tatsächlich als Gin-haltiges Getränk verkaufen. Also es ist tatsächlich, schmeckt das ganz gut.
Ja, ich kann es mir zumindest vorstellen, glaube ich. Also
Whisky stelle ich mir aber schwerer vor zu imitieren. So Torf, wobei, ja.
Also der Torf ist nur das Einfachste wahrscheinlich, ne? Der kommt ja nicht durchs Destillieren, der kommt ja durch die Trocknung, ne, des gemälzten Getreides.
Was hast du vor mit dem Whisky-Kanal?
eigentlich Proben geschickt zu bekommen. Ne? Das ist.
Also du willst dann praktisch vor der Kamera Whisky konsumieren und ein bisschen was zu den Getränken erzählen oder willst du da auch musikalischen Content reinpacken?
Ja, es ist schon der Gedanke, den ich mal dazu hatte. Es gibt tausend Leute, die können wesentlich besser über Whisky sprechen oder das besser probieren. Das ist, glaube ich, auch schon ausgelutscht, das Thema irgendwo. Mein Thema wäre dann tatsächlich auch Musiker zu besuchen oder einzuladen und dann mit denen über deren Whisky zu sprechen oder einfach zusammen was zu trinken und das dann irgendwie festzuhalten. Ich habe das testweise tatsächlich auch schon mit dem Butterwege gemacht. Ich weiß allerdings noch nicht, ob da was Brauchbares bei ist. Also das ist letztens entstanden, als wir auch aus dem Keller vom Butterwege zusammen gestreamt haben. Und also wir haben auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel gelacht. Das ist definitiv der Fall. Und kurzweilig ist es allemal. Mal sehen, also mal schauen. Es ist auch, das hat damals mit dem Mikro und so alles nicht so gut geklappt. Da ist auch dann auch die Frage, ob man das dann irgendwie, ob das dann nur anstrengend in den Ohren ist, wenn man das irgendwie online packt.
Aber bei der Gelegenheit, was trinkst du denn für Whisky? Was sind denn so deine Favorites? Bist du eher so der Islay-Typ oder eher so der Highlands-Typ?
Ja, also wenn ich jetzt festnageln müsste, dann definitiv der Islay-Typ. Talisker, also 10 Jahre.
Eher so wie wird er ausgesprochen? Lafroig?
Lafroig, glaube ich. Ich habe immer Lafroig gesagt, aber ich glaube, Lafroig ist tatsächlich die Aussprache. Mein Hauswein in Anführungsstrichen ist immer der Talisker 10 so gewesen. Ne, der liegt so um die 35 Euro, das kann man gut bezahlen und das ist eine solide, rauchige Geschichte. Aber da und drumherum, ich habe das teuerste, was ich da stehen habe, ist ein Talisker 25 Jahre. Das ist natürlich wesentlich, wesentlich feiner für die Zunge und alles drumherum. Ich bin sonst gerne in Mülheim an der Ruhr. Da ist eigentlich normalerweise einmal im Jahr eine Messe. Aqua Vitae heißt die, glaube ich. Und da bin ich total gerne und probiere Sachen da. Und dann sind es so die unabhängigen Abfüller, nennt man das. Ich weiß nicht, wie weit du dich beim Whisky auskennst. Ich glaube, du bist so der Gin-Typ eher, ne?
Ja, aber Whisky, ich war mal in Schottland und habe mal so ein paar probiert und weiß auch, dass ich eher der Islay-Typ bin, das weiß ich.
Also es gibt natürlich da die großen Marken quasi, die man jetzt inzwischen ja sogar auch im Supermarkt überall bekommt. Und es gibt dann, die nennen sich unabhängige Abfüller, die kaufen quasi bei den Distillerien Fässer ab und veredeln die dann selber so. Und das ist dann immer was ganz, ganz Eigenes quasi. Also,
praktisch so wie Craft Beer, nur als Whisky. So, also selber abgefüllt und.
Ja, vor allen Dingen ist das Einzigartige, du hast ja, wenn du so eine Whisky-Distillerie hast, dann haben die ja, jedes Fass schmeckt schon anders. Und das wird dann da vom Meister quasi immer vermengt. So, ne, das ist ja trotzdem Single Malt, wenn es aus derselben Brennerei kommt. Und das wird dann so zusammengemischt, dass der Geschmack immer gleich bleibt. So, ne? Und ja, wenn du jetzt quasi ein einzelnes Fass rauspickst, hat das schon mal per se einen ganz eigenen Geschmack. So, und das nehmen die dann und das veredeln die dann nochmal. Also das füllen die dann in ein anderes Sherry-Fass zum Beispiel nochmal um, dass dann noch eine Süße reinkommt und sowas.
Das klingt geil und es ist ein super Veranstaltungstipp für Mülheim an der Ruhr. Das ist,
Also definitiv, Nachbarn. Definitiv. Ich, das bin ich, Entschuldigung. Ich fahre da seit bestimmt 10 Jahren, bin ich da jedes Jahr gewesen, außer im letzten Jahr. Und ja.
Ja, 21 muss man mal gucken, ob sowas dann wieder stattfinden kann. Wahrscheinlich auch eher schwierig.
Ich kann es mir vorstellen, wenn die da ein Konzept für erarbeiten, ob das dann auch die gleiche Atmosphäre ist, schwer zu sagen. Also du kommst dann natürlich auch da ins Gespräch, ne, mit irgendwelchen, natürlich die meisten sind deutsche Aussteller, aber da ist auch der eine oder andere Schotte und also ich kenne jetzt da auch die ganzen Popstars in Anführungsstrichen der Whisky-Welt nicht. Ich habe mich da letztes Jahr ewig mit jemandem unterhalten und dann kommt so ein Schotte zu mir an und sagt, weißt du eigentlich, wer das ist? Ich so, keine Ahnung, also, der wird ganz sympathisch. Und sagt er, ja, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, ich kann mir überhaupt keine Namen merken. Aber der spielt in diesem Film Angel's Share mit.
Okay, krass.
Whisky, so. Und da ist der Ober-Whisky-Kenner in dem Film auch und das ist der wohl auch in echt.
Krass, wo du gerade Popstars und Whisky sagst, ich habe irgendwie vor ein paar Jahren mal zum Geburtstag so ein Standardwerk bekommen und war ganz überrascht über den Namen des Autors, also ein Standardwerk über Whisky, der heißt tatsächlich Michael Jackson und der hat so, kennst du wahrscheinlich auch, ne?
Ja, genau, der hat die Whisky-Bibel quasi geschrieben.
Das Standardwerk über Whisky geschrieben, Michael Jackson. Also, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gucke ich auch öfter mal rein. Ich habe ja auch so ein paar Flaschen rumstehen und wenn ich mir dann mal einen genehmige, dann lese ich auch immer was über den. Und habe da mit meinem Schwiegerdad auch schon lange philosophiert über diese Beschreibung der einzelnen Geschmacksnoten. Ne? Also zum Beispiel habe ich bis heute nicht verstanden, da wird ja ein großer Unterschied gemacht zwischen vollmundig und mundvoll. Ja, darüber kann man sich auch ewig unterhalten, ob der jetzt vollmundig oder mundvoll ist. Das sind so diese Begriffe, die mit denen man
also da... Also es gibt sicher Leute, die sich da ewig drüber unterhalten können. Ich eher nicht.
Also ich finde das geil, wenn man so über diese über die verschiedenen Whiskys dann liest, über die Single Malts und so und dann guckt, ob sich das ungefähr so deckt mit dem, was man da auf dem Gaumen hat. Und oft ist das irgendwie gar nicht der Fall.
Also in der Regel ist das, naja, ich sag mal so die Hauptnoten, ne? Ob das jetzt eine Süße hat, ob das irgendwie einen Honiganklang hat, sowas, ob Rauch drin ist, das ist natürlich irgendwie klar zu beschreiben. Alles andere ist eine Assoziation, die derjenige bekommt, der es trinkt, so, ne? Und das ist so, ne? Also es ist nicht so, dass das alles irgendwie Humbug ist, sondern wenn du da so ein bisschen drauf achtest und vielleicht auch deine Geschmacksnerven so ein bisschen schulst, dann schmeckst du schon mehr. Ne? Ich habe das danach festgestellt, ich habe nie Weißwein getrunken und ich war dann irgendwann mal mit meiner damals noch Freundin an der Mosel und dann haben wir Weißwein probiert über auch 4 Stunden oder so. Und da habe ich auch auf einmal, ne, Aprikosenaroma und sowas, ne, wo dann der Weinbergbauer, nennen die sich so, ich glaube schon, war auch dann sehr, sehr angetan, ne? Also dass jemand, der sich mit Wein gar nicht auskennt, da so Assoziationen bekommt, so, ne?
Ja, das ist also Weißwein ist schon doch sehr viel eher noch mein Fall. Also wird sehr regelmäßig konsumiert hier. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist Weißwein, habe ich auch neulich gelesen, hat einen Riesensatz gemacht. Also Weißwein ist wohl einer der Krisengewinner gewesen im letzten Jahr.
Ja, ist ja auch so ein Beruhigungsmittel, ne? Bekanntes.
Auf jeden Fall.
Eigentlich für junge Mütter. Aber.
Ja, was hast du für Erwartungen ans neue Jahr?
Ja. Erwartungen.
Wünsche.
Tja, also natürlich wünsche ich mir, dass mit der Kultur wieder losgeht irgendwann. Ne? Das ist ja das, wonach es einem wirklich drängt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es zu viele Leute gibt, die den Ernst der Lage immer noch nicht geschnallt haben und uns anderen da irgendwie auch längerfristig noch den Spaß versauen dürften. Tja, Hoffnung. Hoffnung, Hoffnung. Es ist jetzt Samstagabend und ich sitze zu Hause, ne? Dann ist es immer schwer, über Hoffnung zu reden.
Das stimmt, da hast du recht. Aber das alte Jahr hast du aber würdig verabschiedet, oder? Also ich habe euer Silvester-Video da gesehen, was du mit dem Butterwegge, oder wo du auch dabei warst, Butterwegge featuring Marco Pogo. Das war sensationell. Wie oft habt ihr das gedreht?
Wobei wir das haben wir am 23. aufgenommen, also vor Weihnachten quasi.
Aber ja gut. Ende des Jahres und habt ordentlich Gas gegeben auf jeden Fall.
Also wir haben sind auf jeden Fall Live-Takes immer, ne, von vorne bis zum Ende.
Ja.
Und wir haben das 5 oder 6 Mal gemacht.
Das war so eine Art Online Meeting mit 9 Leuten oder so, oder?
Genau.
9 oder 12.
Genau.
Und ihr habt alle gleichzeitig Alkohol konsumiert. Butterwegge und Marco Pogo haben gesungen.
Genau.
Einen sehr geilen Track und ihr habt dazu praktisch getrunken.
Genau, man kann sagen, der Song ist, glaube ich, 2 Minuten 30 Sekunden oder so und das waren dann auch immer 2 Minuten 30 Sekunden Druckbetankung.
Also. Und dann habt ihr aber, das ist ja ein One-Taker eigentlich, also dann habt ihr da, also einen dann davon genommen praktisch und da sind aber dann welche schon davor gewesen, die nicht ganz so cool waren, wie der, den ihr dann genommen habt, oder?
Also wenn ich das ganz richtig im Kopf habe, ich war jetzt bei der Postproduktion nicht dabei, dann haben die zumindest, also von jedem Einzelnen einen One-Take genommen.
Ach so, okay.
Und dann geguckt, welcher dann davon der passendste war quasi.
Also habt ihr wahrscheinlich 9-mal eine Druckbetankung gemacht und dann habt ihr geguckt, wer da am besten,
genau,
wann
genau.
Welcher am besten war. Ja, sehr geil. Wie ist es dazu gekommen?
Also den Song, wie heißt der denn? Wenn wir saufen. So,
wenn wir saufen.
Ist ein profaner Titel und es geht aber eigentlich ja um, man könnte jetzt sagen Völkerverständigung, aber auch um das Phänomen, dass man, selbst wenn man sich noch nicht versteht, ob es jetzt sprachlich oder auch vielleicht zwischenmenschlich, wenn man ein paar Bier zusammen getrunken hat, dann klappt es meistens irgendwann. Und ich meine, das kennen ja die meisten von ihrem Englisch, so, ne, am Anfang traut sich keiner und nach dem vierten Pint wird es dann auf einmal auch mit der Sprache flüssig. Das ist das Thema, ne, von dem Song.
Ja.
Das haben der Butterwege und der Marco Pogo auf dem letzten Butterwege-Album drauf dafür aufgenommen. Und da sollte es sowieso irgendwann ein Video zu geben. Und da das ja jetzt allein schon mit Deutschland und Österreich nicht so einfach mehr war, das ganze Jahr da irgendwie was hinzubekommen, dass man sich trifft, um was zu drehen. Und es ja auch thematisch irgendwie passt, ne? Kommunikation, haben wir daraus dann halt ein Online-Kommunikationsvideo gemacht. Und dann hat der Butterwege eingeladen quasi, ne? Also einfach ich kann sagen, interessante Leute, weil ich kannte die mindestens die Hälfte vorher auch nicht. Und wir sind natürlich nachher auch noch im Chat geblieben quasi, ne? Also im Videochat. So, dann
war Marco auch noch mit dabei, eine Weile?
Der war auf jeden Fall auch noch mit dabei. Der musste irgendwann nach oben, weil das war ja auch der Abend vor Weihnachten und die Familie hat dann doch irgendwann oben gewartet.
Krass, okay.
Aber nö, das war schon eine nette Runde so quasi. Und also ich meine, ich kenne das eigentlich eher, dass man Heiligabend in die Kneipe geht. Viele kannten das wohl, dass man dann am Tag vorher in die Kneipe geht. Aber da dies Jahr keiner in die Kneipe gegangen ist, war das dann auch eine nette Abwechslung nochmal.
Ja, sehr cool. Marco, kennst du auch oder hast du ihn jetzt nur online mal getroffen?
Jetzt, ja,
vorher nicht. Habe ich dich nämlich nicht gesehen.
Also vorher nicht. Ich habe tatsächlich deine Podcast-Folge mit ihm gehört und kenne ihn jetzt über Mutterwege so vorher, ne, so ein bisschen. Dann aber auch immer um die Ecke drum quasi. Also ich
kenne sich, glaube ich, auch schon länger. Also Butterwege war auf jeden Fall bei den letzten Turbo-Bier-Auftritten, wo ich war, war der auch dabei. Und ja, ist auf jeden Fall, Marco ist auf jeden Fall ein großartiger, nicht nur Trinkkompane, also der trinkt gar nicht so viel, wie man denkt, aber ja, großartiger Typ.
Ja, ich meine, es ist ja auch erstmal hat er einiges aufgebaut, einiges geleistet da, ne, was er sich da aufgebaut hat. Und definitiv ist es ja auch unterhaltsam, was er macht. Ne, und er ist ja dran zusätzlich auch keinen nicht um den Kopf gefallen, ne, wie man so schön sagt. Das ist ja.
Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Der hat so einiges im Kopf. Also immer, also wirklich ein hammermäßiger Gesprächspartner. Und ja, der ist einfach ein genialer Typ, der einfach sehr viele Ideen hat und ich glaube auch, dass das mit der Bierpartei noch größer wird, als er sich das selber momentan vorstellt.
Ja, ich sag mal, die Partei in Deutschland wird ja auch immer größer, auch zu Recht, wie ich finde.
Auf jeden Fall. Wobei das ist, ja, Partei ist natürlich ein bisschen anderer Ansatz so, das ist ja, die sind ja tatsächlich, ich finde, ein bisschen noch ernsthafter unterwegs, wobei Marco auch ernsthafte Punkte in seinem Parteiprogramm hat, die erkennt man nur nicht auf den ersten Blick. Aber da steckt oft auch Tiefgang hinter. Das sehen nur die wenigsten.
Also ich glaube auch, bei der Partei war es ja am Anfang in der öffentlichen Wahrnehmung wahrscheinlich auch wieder so ein Spaßding und da wurde auch viel Werbung mit Bier gemacht, aber wenn ich mir jetzt überlegen müsste, welcher deutsche Politiker im Europaparlament uns am besten vertritt, dann fällt mir auch nur Martin Sonneborn ein. Also das ist schon natürlich ein ganz, ganz ernster Ansatz mit verwirklicht worden, ne? Und
auf jeden Fall. Aber ich finde auch, dass die Partei darüber hinaus noch hier und da geile Kandidaten am Start hat. Ich habe neulich hier mit Andy Brings auch länger gesprochen. Der war ja in Mülheim an der Ruhr. Da sind wir wieder als Bürgermeister aufgestellt für die Partei. Der hat da auch wirklich richtig, richtig Herzblut reingesteckt.
Ja, ich glaube auch, dass das über den Status von wir machen eine lustige Gruppe auf Facebook hinausgegangen ist inzwischen, ja. Und also ganz ehrlich, die haben ja richtig gute Aktionen auch in Deutschland gebracht, ne? Also allein, dass sie es geschafft haben, dieses Parteienfinanzierungsding von der AfD dazu torpedieren. Ja, so, ne? Mit dem Goldverkauf und dass sie dann halt gesagt haben, okay, wir verkaufen Bargeld. Also das mache ich halt auch wirklich sehr gerne, ne? Wenn es einfach, wenn es einfach mit gutem Humor und mit einer klugen Idee wirklich was geändert wird. So, ne? Und nicht einfach nur eine Position klar gemacht wird, was natürlich auch irgendwo richtig ist, aber man einfach einen Ansatzpunkt findet, um wirklich zu stören, da wo es falsch ist, ne?
Auf jeden Fall. 100% Zustimmung. Wo wir gerade bei guten Sachen sind. Du hast vor kurzem was gegründet mit dem Butterwegge, was mit Kindern zu tun hat. Hast du mir gesteckt. Ich habe es aber noch nicht so wirklich finden können im Netz. Gibt's da irgendwie schon, kannst du da was zu sagen, was sich dahinter verbirgt? Laut für Kids?
Laut für Kids ist, glaube ich, der Name. Das ist jetzt, also die Gründungsveranstaltung, das Ganze ist ein Verein, hat stattgefunden, ne? Also vom Butterwegge, dem Henning Neuser, mir und ich glaube noch 10 weiteren Freunden, Gleichgesinnten, Freundinnen, Gleichgesinntinnen, sagt man das auch? Keine Ahnung.
Auf jeden Fall.
Im Zweifel ja, ne?
Ich höre gerade so einen Podcast von zwei Frauen, die immer gendern bei jedem Wort und die sagen tatsächlich immer innen, also ÄrztInnen und ich glaube, Gleichgesinntinnen wäre, glaube ich, auch dann das richtige Wort dafür.
Ja. Das was können wir später aufmachen. was den Verein angeht, ich habe bin ich der Einladung von Butterwegge in seinen Keller gefolgt. Ich glaube, es war Oktober, aber nagelt mich nicht fest. Und dann haben wir aus dem Keller heraus gestreamt. Und weil wir jetzt nicht irgendwie jetzt für uns da irgendwie betteln wollten, war irgendwie so das Gefühl, haben wir gesagt, komm, dann machen wir das, wenn da Leute Geld geben wollen für eine gute Sache. Haben dann irgendwie gesagt, wir kümmern uns um Kinder, benachteiligte Kinder, jetzt ohne großen genauen Hintergrund, noch gar nicht viel Gedanken gemacht und haben dann so erwartet, da kommen dann so, was ist realistisch, irgendwie 80 bis, kommen wenn einer spendabel ist, 300 Euro rum, bei so einem Online-Abend, wenn sich zwei Clowns auf der Couch betrinken, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, aber immerhin.
Naja, pass auf, das haben wir gedacht, ne? Und am Ende waren es dann weit über 1.000 Euro, die dann da zusammengekommen sind. Und da haben wir ja gesagt, wow, das ist ja schon irgendwie dann auch eine Verantwortung. Wir haben dann direkt erstmal von dem Geld und so spontan Aktionen gemacht. Wir sind nach Neukirchen-Flühen gefahren, zu einem Flüchtlingsheim. Also wir haben da die Leute von der Flüchtlingshilfe angeschrieben. Generell im Umkreis haben wir so ein paar Stellen angeschrieben, wo wir gedacht haben, da könnten wir vielleicht jetzt konkret irgendwie ansetzen. Und haben dann da auch gefragt, was brauchen die? Ne, wenn man irgendwie denkt, so die brauchen alle Klamotten. Ne, Klamotten kriegen die irgendwie genug, aber die brauchten zum Beispiel Schulsachen. So, ne, Schulhefte, Stifte, sowas. Fußbälle natürlich auch immer gern genommen und ein Trampolin, so haben wir dann auch noch besorgt. Haben wir dann da, sind wir hingefahren, haben das aufgebaut.
Geile Idee.
Also war richtig gut. Ne? Das ist ja irgendwie, sag mal, wenn Kinder auf dem Trampolin springen, da gibt's nichts dran auszusetzen. Ne? Da kann fällt mir nichts Negatives zu ein. Und dann gab's noch so einen Wunschbaum in Moers, glaube ich, war das. Da konnten sich auch benachteiligte Kinder melden und Wünsche aufhängen, die dann von anderen Personen quasi erfüllt werden können, die sonst halt nichts zu Weihnachten bekommen. Und da haben wir dann auch Wünsche übernommen von dem Geld und sowas. Und in dem ganzen Zusammenhang haben wir uns dann überlegt, ob das wäre schon irgendwie geiler, das erstmal beizubehalten und vielleicht auf einen professionelleren Rahmen zu stellen, aber auf einen stabileren Rahmen vielleicht zu stellen. Und haben dann uns mal umgehört, oder hauptsächlich hat das da der Butterwegge gemacht, der hat viel vorbereitet, Gruß an der Stelle an den Butterwegge. Und haben uns umgehört, wer da Interesse hat, sich irgendwie einzuklinken und auch aktiv da was beizusteuern. Und das Motto ist im Großen und Ganzen KünstlerInnen für Kids, für Kinder. Und ja, das haben wir jetzt gegründet. Da gibt es noch keine Homepage und kein Facebook, weil das muss noch zum Finanzamt wegen der Gemeinnützigkeit und da muss es noch ins Vereinsregister eingetragen werden und sowas. Aber die Gründungsveranstaltung hat quasi online stattgefunden und da wird, ich sag mal, ich hoffe noch im ersten Quartal wird da was passieren und dann wird man es auch mitbekommen. Da wird man definitiv von uns hören.
Sehr geil. Eigentlich aus einer ja, in Anführungsstrichen Sufflaune entstanden und dann wirklich was Gutes jetzt draus gemacht.
Genau, das ist auch eine Sache, die mir sehr gut gefällt, ne? Dass man einfach aus ein bisschen Quatsch was Gutes erwachsen lässt, ja.
Du hast doch selber Kinder.
Ich habe 2 Kinder, ja.
Wie alt sind die?
3,5 und 1,5. So.
1,5 auch? Echt? Krass. Ich habe auch eine 1,5-jährige Tochter. Hast du eine 1,5-jährige Tochter oder?
Auch Tochter, ja. Mein Sohn ist der Ältere.
Guckt die schon Fernsehen?
Bildschirmfrei bis 3, ne? Gibt es hier bei uns die Flyer. Also der ist jetzt nicht immer 100%ig aus, von daher weiß ich schon, was ein Fernseher ist. Aber so bewusst guckt sie es eigentlich nicht, nein.
Ich wollte mir eigentlich gerade ein gutes Gewissen machen und irgendwie, ja klar, natürlich, also ganz ohne geht's halt nicht. Hättest du jetzt auch sagen können, aber nee, okay, ich muss das
ja,
mal.
Du hast ja nur ein Kind, ne? Also was stellst du dich eigentlich an?
Ja.
Nee, Quatsch.
Wirklich Quatsch. Also sitzen, also nicht mal vorm irgendwie, keine Ahnung, Laptop, Tablet, irgendwas.
Also der, wenn die Omas da sind, dann ist schon mal ein Handy in der Hand. Das lässt sich nicht dauerhaft verhindern. Und also wir haben das wirklich auch beim Großen ziemlich limitiert, was dann den Vorteil hat. Also er guckt zum Beispiel total gern Janosch. So, ne? Und Da gibt es total viel von auf YouTube selber. Und das kannst du dir als Erwachsener wirklich mit angucken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Peppa Woods höre, dann raste ich ja schon aus, weil die dieses Mal zwischendurch machen. So, ne? Das ist vom Geräusch her so unangenehm.
Das kann man sich tatsächlich aber auch, also ja, mal von den Grundgeräuschen abgesehen, ist das aber tatsächlich auch, also man merkt, dass das wirklich Erwachsene auch teilweise für Erwachsene gemacht haben. Da ist schon eine Menge Humor mit drin.
So tief aber, bin ich nicht drin.
Aber es ist schon grenzwertig, auf jeden Fall.
Also ich finde wirklich tatsächlich bei Janosch total interessant. Das ist erstmal sehr langsam erzählt, ne? Das ist das, was ich gut finde. Also wir hatten ja auch vorher Mann Sam und keine Ahnung was, ne? Wir sind jetzt hier nicht die Klosterheiligen von Sankt ZDF oder was. Aber so Janosch ist halt sehr langsam erzählt und die Bilder wechseln nicht so schnell. So, ne? Das ist halt, wenn du Kinder hast, die quasi an die neuen Zeichentrickfilme gewöhnt sind, also jetzt gar nicht mal Peppa Woods, sondern wenn du dann irgendwie, mir fällt jetzt da nichts direkt ein, aber es passiert halt total viel im Hintergrund, ne? Ganz viel Geblinke. Und wenn die sich dann Janosch angucken, dann ist denen das komplett viel zu langweilig. So, ne? Weil einfach viel zu wenig passiert. Und ich habe tatsächlich, ich gucke mir das meiste dann mit an bei Janosch und ich musste mich sehr oft wirklich, das fängt dann schon an, da, weil der Hase einmal gewinnen wollte, geht er zum Igel, um Wettrennen zu machen. So. Aber da ist so ein geiles Setting von vornherein, da kann nur gut werden, so, ne?
Auf jeden Fall, geiles Setting. Hase und Igel. Das ist jetzt für mich die perfekte Überleitung zur Musik, weil Hase erinnert mich an dein erstes Album.
Ne? Ich wollte gerade sagen, keine Sau von deinen Hörern kennt mich, ich mache Musik.
Ich habe dein erstes Album ja sehr abgefeiert. Das lief bei mir tatsächlich wochenlang auf Heavy Rotation. Ich habe das war für mich total die neue Entdeckung, also weil du auch echt einen sehr eigenen Sound hast.
Dankeschön.
Du hast jetzt gerade was nachgelegt, also im letzten Jahr was nachgelegt und hast das jetzt Ende des Jahres nochmal auf Vinyl rausgehauen. Das ist eine Coverplatte. Ich glaube, 5 Songs sind drauf, oder?
Es sind auf 5 Songs drauf und ein 6., der von mir ist. Nochmal auf der Vinylplatte. Also auf der CD, die es dazu auch gibt, die kam schon 2019 raus, sind so 4 Cover von deutschen Punkrock-Songs.
Unter dem Einfluss von heißt die.
Unter dem Einfluss von, genau. Und ein Cover mit eingedeutschtem Text von einem englischen Folk, Punk, Pop, Rock, wie auch immer, Sänger, Guess Brookfield heißt der.
Wie bist du nach dem Hammer-Album darauf gekommen, auf einmal zu covern?
Also das Album war was mir total lange unter den Nägeln gebrannt hat irgendwie so. Da waren viele, viele Lieder bei, die habe ich schon so im Kopf gehabt und habe ewig mit der Umsetzung gehadert so. Ich wollte, also wie es dann geworden ist, ne, das ist ja relativ, da sind ja das ein oder andere Folk-Instrument dabei, irgendwie ein Banjo, Mandoline oder eine Geige. Und da bin ich sehr zufrieden mit, wie es geworden ist. Aber es hat halt wirklich auch gedauert, um das für mich so zu schmieden, im Kopf tatsächlich auch erstmal. Und danach war ich für mich selber erstmal ein bisschen befreit und habe so ein bisschen rumprobiert quasi, ne? Und dann ist eigentlich mehr oder weniger aus einer Laune heraus, habe ich, ich weiß jetzt gar nicht, welches Lied ich da zuerst gespielt habe, von was ich, was da drauf ist, angefangen, das mal aufzunehmen. Und das klang dann wirklich gut. Und ich habe, ich finde es bei Covern immer wichtig, dass man die eigene Note erkennt. Dass es nicht irgendwie ein Abklatsch ist, einfach nur eins zu eins nachgespielt. Dann ist es irgendwie auch witzlos. Und ich habe bei den Songs auch das Gefühl grundsätzlich, dass ich das ganz gut geschafft habe, ne? Dass da mal irgendwie meine eigene Note reinzubringen. Also da ist auch wieder viel Geige mit drauf.
Auf jeden Fall, also der Sound ist schon irgendwie ja natürlich völlig anders als bei den Originalen und man erkennt auch deinen Style. Das auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das ich fand das auch cool. Also die EP fand ich auch super. Also Tote Fische habe ich total abgefeiert. Schneckenalarm auch natürlich ein Mega-Song. Aber das deine eigenen Sachen gefallen mir tatsächlich noch besser. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr eigenständig. Also sowas habe ich sonst noch nicht gehört, so in der Kombination. Also es ist ja nicht bombastisch, es ist ja irgendwie reduziert, aber trotzdem irgendwie sehr voluminös und viele geile Instrumente dabei, sehr geile Texte. Es hat mich irgendwie komplett abgeholt. Und du hast ja echt einen krassen Wiedererkennungswert. Auch wenn du immer irgendwie, keine Ahnung, also du hast neulich mal irgendwas auf Facebook geschrieben, dass irgendwie deine Tochter irgendwie deine Songs nicht so gut findet oder so, aber ich finde, es ist irgendwie, man erkennt dich auf jeden Fall.
Mein Sohn war, ich kann mich an den Kommentar so dunkel erinnern, der ist schon mal sehr eigen, also der singt auch meine Lieder tatsächlich inzwischen auch nach. Okay. Was sehr lustig ist, ne, dann singt er halt ganz stark betont, hätte der Hund nicht geschissen, so, ne? Hätte einen Hasen gefangen.
Genau.
Ja, also ich sag mal, es war nicht geplant, ne, die Coverplatte. Das hat einfach Spaß gemacht und dann hat sich das gut angehört, dann haben wir es aufgenommen. Dann habe ich gedacht, boah, das lohnt sich, daraus ein bisschen was zu machen. Ne, und dann habe ich es ja auch erstmal nur auf Pappschuber quasi rausgebracht. Ne? Das ist halt kein richtiges Album-Artwork oder so dabei. Ne? Das ist so ein Pappschuber-CD. Und dass das jetzt auf Vinyl rausgekommen ist, noch tatsächlich, das ist eigentlich dem Bernd von Mad Drunken Monkey Records zu verdanken, weil der hatte mich angeschrieben, ob ich darauf Bock habe. Und deswegen haben wir jetzt, ist auch eine ganz limitierte Geschichte, das sind 100 Stück in orange-transparenten Vinyl.
Orange-transparent. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, was das für eine Farbe ist. Das erinnert mich, also die Bilder, die ich davon gesehen habe, erinnert mich sehr irgendwie an Altbier mit Fanta, hätte ich jetzt gedacht, irgendwie so in der.
Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Aber so stelle ich mir vor.
Keine Ahnung, es sieht halt aus, ich würde sagen, wie so ein Filter, ne? Vom Scheibenwerfer.
Auf jeden Fall Orange. Irgendwie sehr retromäßig sieht die Platte aus.
Sieht gut aus. Ist so ein bisschen auch das Ziel noch gewesen, so dabei, ne? Also so ein bisschen Neon, der Schriftzug ist so ein bisschen in Neon und so, ne? Ja, da sind auch Liner Notes von mir drin, ne? Zu jedem Song, was ich mir da so bei gedacht habe, wo da die Bedeutung von mir liegt. Und die CD gibt's dabei. Und auch da wird wieder ein Euro an Ärzte ohne Grenzen gespendet von jeder Platte. Das war mir dann auch so ein bisschen, ne, wenn ich schon cover und mich bei anderen Leuten bediene, so, dann soll es auch ein bisschen zurückgeben an andere Leute. Und ja, also ich bin zufrieden, ne? Ich mag das Ding und ich kann mich aber auch beruhigen, ich arbeite an eigenen Stücken.
Wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Facebook gerade eine Demo von mir veröffentlicht. Das ist also ein Song, hier Chris von der Düsseldorf, so kennst du die aus Düsseldorf? Wahrscheinlich.
Ja.
Die haben ja jetzt irgendwie Anti-Alles, Anti-Allee, Anti-Alets, keine Ahnung, wie die das aussprechen, so eine Label, Künstler, Kollektiv, was auch immer gegründet und da haben die ein gegen die Stille, ich nenne es mal Beitragsfestival gemacht, da haben die verschiedene Leute angehauen, doch ein Zuhause was aufzunehmen quasi und denen zu schicken mit Video und das haben die dann am Stück als Sendung, sag ich mal, bei YouTube gestreamt, kann man sich auch immer noch anschauen. Und dafür habe ich dann quasi eine Demo von mir aufgenommen. Also wirklich nur Gesang, Gitarre. Ich habe selber ein bisschen Chor drauf gemacht und Bass habe ich auch noch ein bisschen eingespielt tatsächlich und Schlagzeugcomputer. Und ja, da merkt man so ein bisschen auch, wo es teilweise mit dem neuen Album vielleicht hingehen wird, sage ich mal. Das ist ein relativ politisches Lied. Da war ich eigentlich bisher nicht so direkt unterwegs, weil ich es auch
doch, selber... Letztes Jahr, weil ich euch sowieso nicht mag, rausgehauen, das hat für mich zumindest auch so ein bisschen politischen Anklang gehabt.
Genau, das war auch so eine Nummer, die ist relativ schnell entstanden. Also das zugrunde liegende Riff, das ist von meiner allerersten Punkrock-Band Ausschluss. Da war es noch ein englischer Song mit dem Titel Don't Like Them Anyway. Und das habe ich mal auf Akustik-Gitarre gespielt und dann ist mir quasi im Sommer mit den ganzen Querschiss-Denkern im Fernsehen innerhalb von 10 Minuten der Text dazu eingefallen, weil mir dann auch nicht mehr viel... Also ich bin wirklich jemand, der sehr gerne diskutiert, der ganz viel ausdiskutieren kann und auch noch Leuten zuhören kann, auch wenn ich nicht deren Meinung bin. Aber irgendwann ist halt wirklich Schluss so. Ne? Wenn Leute sich so weit Fakten sperren, dann geht's einfach nicht mehr. Und dann kann man auch mal sagen, nee, du Affe, halt dein Maul, auf gut Deutsch gesagt. So.
Und das geht dann, also das neue Album wäre dann, also wird politischer als das erste?
Also ich kann sagen, also es wird politischer als das erste, wenn es denn so weitergeht mit den Songs, die ich so schreibe. Na, ich kann immer noch nicht, ich entscheide immer erst vorher, bevor ich was aufnehme, welche Songs draufkommen. Da bleibt schon Material über und das ist dann auch eine Stimmungssache. Ne? So, für mich muss ein Album irgendwie schon auch rund sein. Und ich werde sicherlich nicht zum Politliedermacher werden. So ist es dann auch nicht. Aber ich finde, 2020 hat wirklich deutlich gezeigt, dass so ein bisschen die gemütliche Zeit vorbei ist. Dass man, ich glaube, dass man stärker Position beziehen muss und bestimmte Standpunkte klarer und öffentlich kommunizieren muss einfach. Also wir sind ja jetzt ein paar Tage hinter dem Kapitolsturm in Amerika, sprechen wir jetzt gerade. Ja. Und das überrascht ja keinen. Also höchstens die verantwortlichen Polizeichefs oder so, ne, angeblich. Aber es überrascht ja keinen. Also da hast du einen Rechtspopulisten, sag ich mal noch, um jetzt nicht da noch ausholen zu müssen, als Präsidenten, der die Leute aufstachelt, bis zum geht nicht mehr. Und das ist ja ein Muster, das findet weltweit statt. Und ich glaube, das wird, wenn wir da nicht aufpassen, wird das nee, was heißt böse enden? Das klingt immer so, als wären wir jetzt kurz vom Entscheidungskampf von Gut und Böse. Das ist natürlich alles Quatsch, ne? Aber
ich weiß, was du meinst. Also ich habe das ehrlich gesagt auch so ein bisschen mit Erstaunen aufgenommen, so dass die jetzt alle Twitter so abgefeiert haben, dass die den Account von Donald Trump jetzt permanent gesperrt haben. Ich habe mich halt gefragt, warum ist das erst jetzt passiert? Weil das ist, ne,
herzlichen Glückwunsch, 5 Jahre zu spät so ungefähr, ne? Also
da wurden so unterirdische Messages verbreitet über Jahre. Ja, die wurden tatsächlich teilweise mit irgendeiner Footnote versehen, die aber vielleicht nicht alle gelesen haben. Also ich glaube, die Gefahr, dass da wirklich Scheiße passiert ist aufgrund von diesem Dünnschiss, der da in die Welt geblasen wurde mit einer exorbitanten Reichweite. Ich glaube, wenn man auf gleichem Niveau solchen Dünnschiss lokal verbreitet, würde man sofort ein Thema haben. Privataccounts würden dann wahrscheinlich sofort gesperrt werden und deswegen habe ich mich gefragt, warum das erst jetzt stattgefunden hat. Und Facebook hat ihn ja sogar nur temporär gesperrt, was ich schwach finde, ehrlich gesagt. Also ich finde, da könnten die auch ruhig mal Eier zeigen.
Also warum sie, ich meine, jetzt, wenn die Frage im Raum steht, warum sie es nicht gemacht haben, ist natürlich, weil sie sehr gutes Geld damit verdienen, ne? Wenn jemand die weltweite Öffentlichkeit auf den eigenen Dienst lenkt, von der Wirtschaft oder wem auch immer, da braucht man ja keine Unterstützung erwarten auf dem Weg in eine bessere Welt. Also da wird ja auch, wenn jetzt Jeff Bezos, Bezos mit Z, spricht er sich nicht aus, ne? Wenn der ein bisschen was jetzt mal fürs Klima tut, so, dann macht er ja noch lange nicht einen Bruchteil von dem Bett, was er mit Amazon schon kaputt gemacht hat, so, ne? Und das ist halt, Greenwashing nennt sich das, ist der Fachbegriff dafür, ne? Irgendwie mit irgendwelchen kleinen Aktionen da irgendwie groß Welle zu schieben, da braucht den keiner für zu feiern, so, ne? Also wenn dem was ernst wäre, der könnte mit seiner Kohle den gesamten Regenwald kaufen, ne? Beschützen lassen und fertig, so, ne? Das wär ein Statement, so, dann würde ich sagen, okay, ne? Das ist eine nette Geschichte, aber da irgendwie, ich steck mal jetzt auch mal, also wenn du ein paar Billionen hast, ne? Und steckst da ein paar Hunderttausend oder eine Million irgendwo rein, das ist so, als wenn du in der Fußgängerzone Euro abdrückst. So, ne? So wehtut ihm das. Also.
Ja, wie sind wir drauf gekommen? Neues Album, politische Messages und ich freue mich auf jeden Fall da hoffentlich bald auf was von zu hören. Gibt es irgendwelche konkreten Pläne, wann du was raushaust?
Also es gibt noch keinen konkreten Plan. Ich muss mir jetzt erstmal überlegen, wo ich überhaupt aufnehme. Also allein schon örtlich. Ich bin nämlich inzwischen aus Duisburg weggezogen. Ich wohne im Osnabrücker Land inzwischen. Das bringt ganz andere Schwierigkeiten mit sich.
Du meinst, in welchem Studio du dann das Ganze umsetzen wirst?
Genau. Also ich habe das letzte Album in Duisburg beim Alex Schröer aufgenommen, der also ein sehr guter Mischer, Produzent, Editor, ich kenne die ganzen Fachbegriffe dann auch wiederum nicht, ist, der auch Instrumente gut spielen kann und so und Leute kennt und so weiter. Da war ich vom Ergebnis dann auch sehr zufrieden mit. In Osnabrück gibt es, also über North Alone höre ich da so ein bisschen Gutes auch aus dem Studio, was es hier gibt und so. Da muss ich mal schauen, wo es hingeht und mit wem ich das dann auch aufnehme. Ich habe zwar sozusagen eine Liveband, mit der ich dann auch die Sachen live gespielt habe, aber eigentlich keine feste Studioband oder Band, mit der ich das Ganze probe. Also es ist schon, steht mein Name drauf und ist auch mein Projekt, sag ich mal.
Aber du kannst auch, wenn du mit Band aufnimmst, kannst du deine Sachen auch eigentlich immer mit einer One-Man-Show auf die Bühne bringen, oder?
Fast alles, würde ich sagen, ja. Also ich habe dann, manchmal ist es halt ein bisschen affig, ne? Dann ersetzt du halt irgendwie eine Geige mit einem Kazoo oder sowas, ne? Aber das ist ja in dem Setting, wo ich alleine spiele, das ist ja meistens eine Kneipe gewesen. Dann kommt das halt auch dementsprechend unterhaltsam rüber. So, ne? Natürlich ist es immer besser, wenn ich eine Geige dabei habe. Ne? Und natürlich habe ich am liebsten neben meiner Geigerin, meine Bassistin, Sängerin und noch einen Schlagzeuger dabei. Ne? Natürlich. Aber das ist dann halt auch immer ein ganz anderer Aufwand. Ne? Und die müssen ja auch, da muss das Set geprobt werden, da müssen wir auch alle da irgendwie hinkommen. Und wenn du alleine spielst wirklich, und das habe ich jetzt auch nun lange gemacht, auch vor dem Album gemacht, dann tauchst du halt da auf, packst die Gitarre auf gut Deutsch und dann geht's los, oder?
Ja, geil. Das können die wenigsten. Sowas. Also eine Platte aufnehmen und die dann auch halbwegs authentisch rüberbringen, ganz alleine. Das ist natürlich total cool. Du hättest um ein Haar im Pitcher gespielt. Das war in Düsseldorf.
Ja, da wollte ich schon immer mal spielen.
Das war ganz knapp daneben.
Knapp daneben. Es soll nachgeholt werden. Ne? Also Pitcher ist so ein Laden, da höre ich seit Jahren nur Gutes von. Ich war tatsächlich selber noch nicht da.
Nicht?
Ich weiß nicht. Düsseldorf von den kleineren Läden im Tube, auf jeden Fall im Tube habe ich auch schon gespielt. Sonst ist, ich bin so ein Ruhrpottler, irgendwie ist da so eine Grenze. Da rein natürlich. Man fährt nicht so oft nach Düsseldorf, würde ich sagen.
Ja gut, in Duisburg hat ja auch nette Läden, ne? Also
wäre jetzt andersrum die Frage, wie viele gute Läden aus Duisburg kennst du denn so?
Ich kenne tatsächlich dieses Jazz-Ding. durch dich. Ansonsten nicht so viel.
Eben, ne? Ich meine, das ist ja, also als Düsseldorfer fährst du wahrscheinlich noch weniger nach Duisburg.
Ich finde das total interessant, den Ruhrpott mal so zu entdecken und dann auch mal so in Läden zu gehen, die nicht jeden Tag irgendwie in meiner Timeline auftauchen. Also das ist schon geil. Was für Läden vermisst du denn gerade in Duisburg am meisten?
Also das DJs Jazz auf jeden Fall, obwohl die ja jetzt auch zum Ende des Jahres zumindest die Location zugemacht haben. Ja, das Indie gab es ja zum Beispiel immer noch, ne? Das hat der Butterwege lange, lange geführt, auch gegründet, dann in treusorgende Hände, hoffe ich doch, übergeben. Sonst ist gerade relativ viel auch im Umbruch, ne? Das Grammatikhof heißt so ein Laden, das ist so eine, ich schätze mal, 400er Kapazität, da sind Konzerte, aber auch Disco-Partys und sowas. Da waren auch richtig gute Konzerte und das findet gerade auch neue Besitzer. Bei mir direkt um die Ecke war das Gräfen, eine super Kneipe. Das war wirklich, also ich habe am Dellplatz gewohnt. Das ist, da gibt es auch noch den besten Thailänder außerhalb Thailands. Wenn man da vorbeikommt,
ja. Nu, wie heißt
der? Nu heißt der. Nu ist schnell Restaurant.
Sehr gut.
Da ist auf jeden Fall, also im Sommer kann man gut draußen essen da auch und es ist wirklich leckere, authentische Küche so. Das ist, kann man nicht anders sagen. Und also allein den Laden, ne, wenn ich jetzt allein über Duisburg fahre ich nach Duisburg rein und nehme mir was zu essen mit. Dann esse ich dann 2 Stunden später zu Hause. Das ist einfach königlich, das Essen.
Ja, sehr geil. Wo wir gerade bei Thailänder und Läden sind, direkt gegenüber vom Pitcher ist das Scaramangas. Das sind vietnamesische Tapas. Der ist auch berühmt und der ist auch mega geil, wenn du im Pitcher bist.
Ja, ein Grund mehr. Ein Grund mehr.
Da gibt es nochmal 2 Möglichkeiten. Wenn man im Pitcher spielt, dann ist Catering immer so, dass der Pitcher Andi dann sagt, ja, Jungs, gebt mal da was essen. Dann kann man entweder gegenüber in die Dönerbude gehen oder ins Scaramangas. Und ich würde dir Letzteres dann empfehlen, weil es ist wirklich verdammt lecker da. Und ich hoffe, dass du dieses Jahr auf jeden Fall das Ding nachholen kannst.
Ich hoffe auch. Also ich meine, ich habe es
ja persönlich abbekommen. Ne? Pitcher Andi hatte ja auch war ja auch Covid-19 infiziert. Der hat das ja jetzt durch, schon seit ein paar Wochen, glaube ich.
Ja, und ich glaube auch, also ich meine, er hat es gut überstanden, aber ich glaube auch drunter gelitten. Ne? Also
der hatte wohl, ja, natürlich irgendwie so ein, wie man es so schön nennt, einen leichten Verlauf, aber ich glaube, dem ging es richtig dreckig.
Ja, und dann mal abwarten, ne? Wie das in einem halben Jahr so aussieht mit den Spätfolgen und wie das die Nummer aussieht und ich weiß nicht was.
Das, ich glaube ja, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, ist er, glaube ich, auf jeden Fall gut durchgekommen. Aber der Laden halt, das ist natürlich die große Frage, wann die Läden wieder aufmachen und wann sowas wieder möglich sein wird. Und dein Konzert, das war so eine Barstuhl-Session, ne, die da geplant war, mit 30 Leuten, glaube ich.
Ich meine, immerhin, ne? Also ich habe dieses oder letztes Jahr auch das eine oder andere Konzert dann unter Corona-Bedingungen gespielt. Die Leute haben sich oft Mühe gegeben, auch Stimmung zu erzeugen und es hat auch definitiv Spaß gemacht. Im Sommer ging es ja noch draußen, das war dann noch ein bisschen entspannter. Es ist halt auch nicht zu vergleichen. Ne? Man nimmt das jetzt so hin und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist ja inzwischen schon, also man kann sich ja körperlich schon kaum im Moment noch vorstellen, auf einem vollen Konzert zu sein.
Nee, kann ich mir tatsächlich nicht mehr vorstellen.
Geht dir das auch so, wenn du irgendwie eine Serie guckst oder so und dann sind die in der vollen U-Bahn und du denkst dann, oh, keiner hat eine Maske auf. So, das ist, oder allein, ja, wenn die Leute die Hände schütteln so im Fernsehen, ne? Dann denke ich, krass, ja. Und dann
Wann wird sich das, oder hoffen wir mal, dass es nicht so kommen wird, weil sich das hoffentlich irgendwann alles wieder erledigt hat, aber wann wird sich das mal wirklich so in der Medienlandschaft auch mal so etablieren? Also beispielsweise Tatort, ne? Wenn du jetzt Tatort guckst, die sind alle irgendwie, auch die neuen Folgen sind irgendwie alle 2020 gedreht, da merkst du ja überhaupt nichts von Corona.
Wenn man hinsieht, dann sieht man es ein bisschen so, dass die Abstände ein bisschen größer sind und es sind weniger Leute im Raum und sowas. Also ich gucke eigentlich so gut wie fast kein Fernsehen so. Deswegen.
Aber das ist ganz Reserienmäßige und so, das ist ja da noch gar kein Thema. Und es ist ja irgendwie anscheinend, wird es ja die neue Realität genannt, so Masken, Supermärkte und so. Also du nimmst es noch nicht im produzierten Content noch nicht wahr. Ich frage mich, wann das passieren wird oder ob das passieren wird oder ob man ewig die schöne alte Welt vor Augen hat und die Wahrheit leider ganz anders aussieht.
Also es ist ja schon auch so, es gibt ja Teile, die finde ich ja gar nicht verkehrt. Ne? Zum Beispiel ist es in Asien ja auch sehr weit verbreitet schon vorher gewesen, dass wenn du eine Erkältung hast oder Symptome hast, dass du einfach eine Maske aufziehst draußen. So, ne? Einfach aus Rücksicht auf die anderen Leute.
So, ne? Du siehst das sowieso, ne? Wenn du jetzt in Bangkok durch die Straßen gehst zum Beispiel, ist ja die Maske auch eigentlich überhaupt gar nicht auffällig gewesen. Also es war schon immer normal. Also das ist mir nicht aufgefallen mit Maske. Eher ohne, also in manchen Straßen.
Ja, auf jeden Fall auch an Flughäfen und sowas hat man also sehr viele Leute mit Masken gesehen. Und da, wo es halt eng und gedrängt war, in den Amüsierfällen jetzt vielleicht dann weniger und so, ne? Aber ja. Ich meine, das ist ja auch einfach eine gesunde Haltung, ne? Zu sagen, okay, ich verhalte mich mal ein bisschen rücksichtsvoller. Es tut mir überhaupt nicht weh, kostet mich gar nichts. Und es sorgt aber dafür, dass sich vielleicht ein bisschen weniger Leute mit. Es ist, nervt ja auch. Ich war jetzt 2 Wochen krank, ne? Nach Weihnachten bis. Ich bin, hört man wahrscheinlich auch noch, immer noch ein bisschen dran. War nur eine Erkältung, also ich habe einen Test gemacht. War nur eine Erkältung, aber selbst darauf hat man ja keinen Bock. Ne? Krankenschein ist schön, bis auf, wenn man wirklich krank ist, so, ne? Ich habe jetzt die ganze Woche fast nichts gemacht.
Ja, also ich glaube auch, dass das jetzt nicht nur negative Seiten hatte das ganze Jahr. Ich sehe das auch gar nicht so schwarz das letzte Jahr. Also es hat, glaube ich, viel für Entschleunigung gesorgt, viel für viele Leute auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und meine Hoffnung ist, dass wir alle da was Gutes draus mitnehmen und das zukünftige Leben vielleicht ein bisschen mit anderen Augen sehen und vielleicht auch ein paar Sachen mehr wertschätzen, weil es gab ja Jahre, da ist man ständig auf irgendwelche Konzerte gegangen und ist dann teilweise zu Hause geblieben, weil man ja letzte Woche schon auf dem Konzert war. Und weiß ich nicht, wenn ich mir überlege, dass es so Zeiten gab, wo ich mal gesagt habe, ach nee, das waren jetzt in letzter Zeit ein bisschen viel Konzerte, so, es muss ja jetzt auch nicht sein und jetzt spielen wir selber, da muss ich ja nicht jetzt noch auf ein Konzert gehen, irgendwie am Freitag. Das sind so Sachen, die mir so vorkommen wie aus einer ganz anderen Welt. Und ich glaube, dass das nächste Mal, wenn man dann wieder in so einer vollen Halle steht, wenn das so kommt, dann ist da eine ganz andere Wertschätzung da für diesen Moment.
Ich kann es hoffen. Also es ist ja auch so, dass gerne Leute auf Konzerten gequatscht haben. Das Leid eines jeden Alleinunterhalters, an Anführungsstrichen.
Ja.
Tatsächlich, ich bin im Moment in so einer Stimmung, ich bin ein wenig ernüchtert so. Ich habe mir schon mehr erhofft, dass mehr, also die Solidaritätswellen, so, die waren ja auch da, ne, für die Läden. Es gibt Aktionen für die Leute in der zweiten, dritten Reihe, ne, die da den Merch verkaufen, die Technik machen und sowas. Es passiert meiner Meinung nach zu wenig strukturell. Weißt du, damit meine ich vor allen Dingen, wenn jetzt die ersten Läden pleite gehen und es werden auch noch Läden pleite gehen und nicht mehr da sein, dann hast du halt in den guten Lagen hast du sofort Investoren, die Geschäfte übernehmen und dann ist dann nie wieder Kultur. So, da ist jetzt nicht mal ein anderer drin und mir gefällt nicht die Musik, die da nicht spielt, sondern da ist einfach nie wieder Kultur. Weil es halt besser ist, seine Eigentumswohnung rauszumachen oder irgendwie sowas in die Richtung, ne? In den guten Vierteln, in Anführungsstrichen guter Lage.
Ja.
Und das scheint irgendwie nicht so bewusst ins Bewusstsein vorgedrungen zu sein, dass man da wirklich was tun sollte. So, ich meine, jetzt kann nicht jeder jedes Thema angehen, ne? Aber ich, wenn es sowas gibt, ne, kann man mir das gerne schicken, irgendwelche Initiativen. Es geht ja nicht nur darum, jetzt den einen Club zu retten. Also jetzt mal ganz groß gedacht, man könnte ja selber sich mit Leuten zusammentun und da etwas gründen, um solche Immobilien vielleicht sogar zu erwerben oder zu bewirtschaften oder was auch immer, ne? Das ist, ich glaube, dass das mal viel stärker war. Also ich komme ja aus dem Bangkok-Bereich, da gab es schon immer viele, auch kleine, selbstverwaltete Projekte und sowas. Ich glaube, das hat viel zu stark abgenommen und ich glaube, da muss wieder viel, viel mehr passieren, so, weil Sonst haben wir noch mehr Einheitskultur überall. Und also dass jetzt die großen Festivals irgendwie am Ende doch wieder überleben oder sonst ein anderes großes Festival nachwächst, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen so, ne? Das ist
das wird passieren, klar.
Aber das, was in Anführungsstrichen wirklich, wirklich wichtig ist, so wo sich auch Sachen entwickeln, wo irgendwie ein Schmelzpott für was Neues vielleicht auch ist. So, das, was wirklich interessant ist, dass ich meine, das verlagert sich sowieso nach Hause und ich bin komplett raus, was so Sachen wie TikTok oder so angeht, ne? Keine Ahnung. Ist ja auch gut, dass
das ist zu krass.
Also ich meine, ich kenne jetzt mich nicht mit TikTok aus, aber es ist ja, glaube ich, schon so, dass es da viel, viel weniger ums Individuum geht als um den Content, so, der aber egal ist, wo er herkommt. Und es hat ja auch was Positives, ne? Dass es nicht irgendwie einzelne große Stars und Persönlichkeiten und Meinungsführer gibt. Auf der anderen Seite wird halt einfach alles immer beliebiger. So, ne? Und das ist ja, also bei Spotify wird inzwischen sehr, sehr viel Geld damit verdient, mit Künstlern, die heißen Fahrstuhlmusik, die heißen nicht Fahrstuhlmusik, aber die heißen dann Entspannungsmusik oder sowas. Ne? Das ist einfach auf Fließband produzierte, auf Fließband produzierte Klänge, ne? Die einfach irgendwie dann für Fitness gut sind, für die Entspannung gut sind, so. Das hat dann angefangen, dass man da irgendwelche alten Lieder, bekannte Lieder in Playlisten gepackt hat. Ja, und dann analysieren die halt natürlich, worauf kommt's da an, ne? Was haben die für ein Beat? Wie sind die Melodien? Und dann wird das einfach ein bisschen kopiert von einem Computer und beliebig da reingesetzt, so, ne? Und das hört dann der Musikkonsument als Berieselung.
Also Spotify hat für dich jetzt nicht so die Riesenrelevanz, höre ich da raus?
Für mich als Musiknutzer, ne, und ich bin ja auch nur mal ein Musiknutzer der alten Schule, der gerne Vinyl kauft, ist das natürlich schon eine gute Sache. So, weil wenn ich mich mit interessanten Leuten treffe, auch auf Konzerten oder so, dann frage ich gerne mal, was könnt ihr mir gerade empfehlen, ne? Wo kann ich gerne mal reinhören? Oder wenn man irgendwie dann im Auto fährt, schlagt da mal eine Platte vor, die wir jetzt mal durchhören und so, ne? Das geht natürlich viel, viel schneller, als wenn man sich das früher irgendwie auf Kassette überspielt hat. Nur ist ja die neue Generation gar nicht mehr damit aufgewachsen, irgendwie Musik überhaupt zu kaufen oder dem überhaupt etwas beizumessen. Und wo das hinführt, kann ich noch nicht absehen, ehrlich gesagt. Also wer kann das schon, ne? Aber mir schwant nichts Gutes. Also selbst wenn jetzt Vinyl zum Beispiel gerade wieder in seinem kleinen Rahmen total angesagt ist und ständig höhere Verkaufszahlen hat, dann sind es ja nicht irgendwelche 16-Jährigen, die sich jetzt eine Schallplatte kaufen. So, ne? Den gibt es vielleicht auch einen Nerd, der das geil findet.
Natürlich zu wenig. Also es gibt Leute auch aus der jüngeren Generation, die darauf stehen und die das auch total abgefahren finden. Vinyl ist ja auch größer als CDs mittlerweile vom Wert, aber ja, ich weiß, was du meinst, klar. Also es ist natürlich... Es ist die Masse streamt.
Und also ich kenne sogar jemanden, der bei Spotify direkt arbeitet, der ist auch so, ist ein sympathischer Typ und sowas, ne? Trotzdem ist das ein Unternehmen, was nicht damit Geld verdient, dass es gute Musik Leuten zugänglich macht, sondern das ist ein Unternehmen, das mit Daten Geld verdient. So. Das ist ja auch. Also denen ist letzten Endes ja egal, worüber das dann läuft, sozusagen. Ne? Die haben halt ihre Nische mit der Musik gefunden. Und die interessieren sich aber natürlich nicht für Musik. Kann man jetzt natürlich sagen, haben sich die Leute in der Industrie früher auch nicht. Aber es ist halt einfach nochmal eine Stufe verwaschen alles.
Ja, das ist verwaschen auf
jeden Fall. Sorry, dass ich das Wort falle, aber um jetzt den Bogen zu schließen, ne? Das ist genau das, was halt dann aber auch in der echten Welt sozusagen dann auf der Straße passiert, wenn einfach immer weniger kleine Läden nicht mehr da sein werden. Und dann jammern ein paar alte Säcke, die aber auch schon seit Jahren jeden von uns eingeschlossen nicht mehr genug dahin gehen, ne? Weil halt dann reicht auch ein Konzert im Monat oder ich habe schon jetzt zweimal und ich spiele selber noch.
Genau.
Wie du so schön sagst, die jammern dann zwar alle, aber die Jungen, die vermissen ja nichts. Also die können sich ja mit ihren Freunden virtuell treffen, dann kosten die Getränke auch nichts. So, warum sollten die dann rausgehen, wenn die noch gar nichts anderes kennen? Für mich war das damals das Größte, ne? Ich bin alt genug, im Bus zu steigen. Ich bin in Heiligenhorst aufgewachsen, ne, am Rand vom Ruhrgebiet.
Ja.
Ich bin dann nach Essen und nach Bochum gefahren. Das war für mich die große weite Welt quasi, ne? Und dann da irgendwie abends auf ein Konzert zu gehen, war der Hammer. So, ne? Da kann ich mir gar nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand anders das anders empfinden könnte.
Ja. Ja, das ist traurig, aber ja, Hoffnung stirbt zuletzt und ich glaube, dass ja, also ich bin grundsätzlich optimistisch und
das ist auch richtig. Also das sollte jetzt nicht so klingen, dass ich da keine Chance mehr sehe. Es werden vor allen Dingen, es wird Leute
noch was vermissen und also es ist einfach die große Hoffnung, dass dann doch die junge Generation, ja, die jetzt Corona voll mitbekommen haben, dass die doch vielleicht vorher schon auf dem Festival waren und das auch sich wieder ersehen und dass sie vielleicht doch, dass sie auch schon mal in der Kneipe waren, oder das vielleicht auch neu zu schätzen wissen, wenn es dann wieder geht, ne, wenn vielleicht die großen Dinger, die sowieso überleben werden, wenn die vielleicht nicht sofort wieder da sind, dass die aber dann wieder in die kleinen Läden gehen und um da das Feeling zu haben, was man auch aus den großen Hallen kennt. Also ein paar Sachen, klar, kleine Kneipen sind was anderes als große Hallen, aber so ein paar Sachen sind ja doch ähnlich. Also ob das jetzt Gerüche sind oder einfach auch der Grund, warum man da hingeht, das ist die Hoffnung, dass das wieder stattfindet.
Also ich glaube tatsächlich, jetzt um das Ganze nochmal positiv abzuschließen, das Thema. Wenn man zum Beispiel, also vorher, ich bin in England ganz gerne mal unterwegs gewesen, da gibt es viele kleine Festivals. Also gibt es bei uns auch, aber wirklich als Teppich über das ganze Jahr, jedem Wochenende gibt es Festivals in so einer Größenordnung von, ich sag mal, 1500 Leuten bis 12.000 Leuten. Mhm. So, und das ist total, also bei denen ist das für die ganze Familie. Die sind da teilweise mit Wohnwagen jedes Wochenende da, die Kinder springen da rum, die kennen sich auch alle. Und das ist eine ganz, ganz, ganz andere Festivalkultur. So, und ich kann mir auch vorstellen, dass sowas halt früher möglich ist, auch bei uns. So, ne? Dass dann der ein oder andere Bauer sein Feld dann dafür hergibt und man halt so eine, ja, sagen wir mal, 2000er-Veranstaltung macht. Und dann feststellt, hey, das ist ja auch echt was Nettes so, ne? Im kleineren Rahmen die Bands dann doch draußen zu sehen und neue Leute und nette Leute kennenzulernen. So, das ist etwas, was, glaube ich, eine Chance hat, was passieren könnte. Was ich mir ja hoffe, dass Leute sich zusammensetzen und sagen, pass mal auf, wir starten jetzt was. Wir haben lang genug gejammert, weil jammern hat noch nie jemandem was gebracht. Wir starten jetzt was.
Das ist das perfekte Schlusswort.
Habe ich es nicht gut getimt.
Ja, wirklich, perfekt. Ja, vielen Dank.
Ich danke dir. Kurzweiliges Gespräch.
Kurzweiliges Gespräch, auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir führen das irgendwann dann im wahren Leben fort. Und vielleicht bist du ja dann auch schon aus der Abstinenzphase raus.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Ja, alles klar. Dann hoffentlich bis bald und viel Erfolg bei den ganzen Projekten, die du jetzt gestartet hast. Also da kommt ja einiges. Neues Album, Whisky-Kanal, Charity-Projekt für Kinder. Also wird auf jeden Fall nicht langweilig und ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Dankeschön, freue ich mich auch.
Ciao.
Dankeschön, ciao.